Seite 5 vom Heft Nummer 3. Und lass mich noch hier auf der Seite 4 betonen, was da steht. Und zwar, die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist ist eine wichtige Grundlage für jeden Jünger, seine Führung zu folgen und seine Wirkung zumindest ansatzweise zu verstehen, mit dem Ziel, als Jünger ein geistlich lebendiges Leben zu führen und als Gemeinde unter der Leitung, Inspiration und Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Dieses Heft, Heiliger Geist, nur Heiliger Geist, 3 Monate lang, das sind 13 Lektionen und das ist immer für ein Quartal. Das heißt, dass wir an der Jüngerschaft, das ist für Leute, ne, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind und für alle Christen, aber auch für Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, ist der Heilige Geist total wichtig. Ne, es ist jetzt, mir fehlen hier die Worte, um zu sagen, welcher Aspekt des Heiligen Geistes ist wichtig, weil er tut so viele verschiedene Sachen. Der Heilige Geist ist einfach wow. Ich habe noch heute das Brief Galater durchgelesen und Paulus betont immer wieder, wichtig ist der Geist. Wichtig ist, dass wir im Geist wandeln, weil da gab es Leute, die versuchen, so eine Religiosität zur Zeit des Neuen Testaments, die Gesetze des Alten Testaments oder die Traditionen der Juden oder die jüdische Religion irgendwie noch quasi so nebenbei, neben dem Glauben an Jesus, noch aufrecht zu erhalten. Und Paulus hat das sehr stark bekämpft. Und er hat gesagt, wichtig ist der Geist. Wichtig ist, dass wir ein geistliches Leben haben. Und Gott sei Dank habe ich auch den starken Eindruck bei jedem von euch, auch beim Stefan, bei Snežana und bei vielen anderen, dass hier ein geistliches Leben stattfindet. Weil es gibt Leute, für die ein Christ zu sein, ist Religiosität, ist ein, das sind Traditionen und Zeremonien und Rituale und Tempel aus Stein und solche Sachen. Aber wenn wir ein geistlich lebendiges Leben haben, dann hat das angefangen mit dem Heiligen Geist. Die Neugeburt ist doch der Moment, wo der Heilige Geist in uns reinkommt und uns, unseren Geist, belebt. Aber es soll nicht da bleiben. Das ist der Punkt. Der Heilige Geist, der macht so viele verschiedene Sachen. Und wir können, viele machen das, sie nehmen sich ein paar Sachen vom Heiligen Geist und die anderen nehmen sie nicht. Das heißt, die nutzen nicht die Fülle des Geistes. Die lassen nicht, erlauben nicht den Heiligen Geist, alles zu machen, was er machen könnte. Und so treiben sich vor sich hin in nicht wirklich erfüllte Leben als Christ. Und das ist nicht gut. Am besten wäre, wenn man die verschiedenen Werke des Heiligen Geistes, alle diese verschiedenen Werke in unserem Geist, in unser Herz, in unser Charakter und auch in der Gemeinde, weil der Heilige Geist hat auch eine wirklich wichtige Rolle in der Gemeinde, in den Gemeinden, sollte er haben, aber manchmal wird er verdrängt, weil die Menschen nicht verstehen, wie er handelt und dann denken sie am besten, lass uns das selber machen, die Gemeinde zu bauen, so wie wir es am besten wissen und dann drängen sie den Heiligen Geist weg. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. 1. Mose 1, 2. Dieser Vers, ne, ich habe ihn genommen, weil da wir heute die erste Lektion über den Heiligen Geist haben, habe ich den Vers in der Bibel, wo der Heilige Geist zum ersten Mal erwähnt wird. Sehr interessant. Der Heilige Geist wird zum ersten Mal erwähnt. Und wir wissen, dass 1. Mose mehr als 1000 Jahre vor Christus geschrieben wurde, 1200 Jahre vor Christus. Und da wird schon der Heilige Geist als ein selbstständiges Wesen dargestellt. Es steht nicht, dass Gott über die Wasser schwebte, sondern steht, der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Das heißt, ein eigenständiger Wesen, eigenständig, anders als die anderen, ne? Die anderen, wer sind die anderen? Ja, Jesus Christus, ne? Der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die heutige Lektion, wer ist der Heilige Geist? Wird natürlich, werden wir handeln müssen, dass der Heilige Geist Gott ist. Das ist total wichtig, damit wir ihn verstehen, damit wir ihn wirklich würdigen. Weil, ja, den Vater zu würdigen und den Sohn zu würdigen, ist scheinbar viel leichter als den Heiligen Geist zu würdigen. Ja, weil Jesus, okay, er ist gestorben und so hat so vieles für uns getan. Der Vater, ne, ist der Schöpfer und hat auch so vieles für uns getan. Aber der Heilige Geist ist so eine luminöse Figur, Geist, ne, wenn wir so uns vorstellen. Vater, vielleicht, ne, stellen wir uns einen älteren Mann vor. Sohn, vielleicht einen jüngeren Mann, aber Geist, ne, Geist ist schwerer. Und darum müssen wir auch den Heiligen Geist mit viel, viel Respekt behandeln, weil er, wie kann man sagen, viel flüchtiger, tue das in Klammern, flüchtiger in Klammern ist als der Vater und der Sohn. Was meine ich damit? Dass er sich viel schneller zurückzieht, dass er schnell beleidigt wird. Das heißt, ihr erinnert euch, dass Jesus gesagt hat, die einzige Sünde, die einzige ewige Sünde ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn Leute den Heiligen Geist beleidigen, den Heiligen Geist und sein Werk beleidigen, weil er auch, wie kann man sagen, ein Kavalier, man sagt so, er ist ein Kavalier, das heißt, seine Gefühle sind viel schneller verletzt, ich sage es in meinen Worten. Er steht nicht so in diesen Worten in der Bibel, aber ich sage es in meinen Worten, dass seine Gefühle viel schneller verletzt werden, dass er sich viel schneller zurückzieht. Und damit wir den Heiligen Geist auch verstehen, müssen wir viel mehr über ihn studieren, weil er so schwer zu verstehen ist. Darum müssen wir mehr lernen, mehr Informationen haben, damit wir ein klareres Bild haben, wer er ist. Darum, ne, müssen wir leider heute so viel Informationen schlucken über den Heiligen Geist. Und ja, vielleicht machen wir nur eine halbe Lektion, weil ich möchte, dass ihr wirklich diese Informationen fest in euer Herz, ne, in euren Gedanken haben, damit wir wirklich besser verstehen, welche Art von Christen wir sein können. Das ist der Punkt. Welche Art von Christen sind wir? Und nur der Heilige Geist kann uns bessere Christen machen. Geistliche Christen. Darum heißt es auch geistliche Christen. Geistliches Leben. Es hat alles mit dem Heiligen Geist zu tun. Und nur wenn wir den Heiligen Geist besser verstehen, können wir auch ein besseres geistliches Leben haben. Ganz logisch. Und ja, der Heilige Geist hat verschiedene Namen in der Bibel, zum Beispiel der Geist oder der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Geist des Sohnes Gottes, der Tröster und viele, viele andere Namen. Und die Göttlichkeit des Heiligen Geistes habe ich unten in der Fußnote die verschiedenen Texte genommen, die diese Göttlichkeit, diese Attribute Gottes zeigen, die der Heilige Geist hat. Er ist ewig, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Er ist Liebe, Treue, Wahrheit. Er ist heilig. Das alles steht hier Hebräer 9, 14, Lukas 1, 35, Apostelgeschichte 1, 8, Psalm 139, 7 bis 10 und so weiter. Die ganzen Texten. Die ganze Texte, die uns zeigen, dass er ewig, allmächtig, allgegenwärtig, allwissen, Liebe, Treue, Wahrheit heilig ist. Warum wiederhole ich diese Punkte? Ja, weil wenn wir so denken, ja, der Heilige Geist, viele Menschen denken, ja, der Heilige Geist ist, ja, der Geist Gottes, ein Teil des Vaters vielleicht, denken einige. Der ist ein Teil Gottes, der ist eine Manifestation Gottes. Und diese Texte hier, die zeigen uns, dass der Heilige Geist nicht eine Manifestation Gottes, das meine ich mit Manifestation Gottes, quasi wie eine Erscheinung Gottes. Ne? Einige Leute denken, dass Jesus eine Manifestation Gottes ist, wie eine Verkleidung Gottes sozusagen. Und so der Heilige Geist, es gibt Leute, die denken, der Heilige Geist, der ist eine Verkleidung Gottes. Gott kommt als Heiliger Geist, wenn Gott nur eine Person hat und der kommt und verkleidet sich als Heiliger Geist, als Jesus Christus, aber das stimmt nicht. Wir haben schon gesehen, 1. Mose 1, 2, wo es ganz klar steht, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes steht nicht, Gott schwebte über den Wassern, sondern der Geist Gottes, eine eigenständige Person. Das müssen wir uns unter die Zunge zergehen lassen, dass der Heilige Geist auch wie der Vater und der Sohn ewig ist. Das heißt, was heißt ewig? Dass er keinen Anfang, kein Ende hat. Dass er schon ja, Millionen oder Milliarden Jahre alt ist. Ne? Man weiß nicht, wie alt er ist. Ja, aha, okay. Gut. Ja, Schwester, können wir diese Frage zum Ende der Lektion lassen? Okay, nachher erinnerst du uns wieder dran. Ja, ganz wichtiges Thema, dass der Heilige Geist sich zurückzieht. Okay, dass er ewig ist, wie der Vater. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Auch der Heilige Geist, das sehen wir in diesen Texten, Hebräer 9, 14 und so weiter. Könnt ihr alles nachschlagen in der Bibel. Allmächtig, dass auch der Heilige Geist allmächtig ist. Da gibt es Bibeltexten, die das sagen, dass der Heilige Geist, jetzt erinnere ich mich nicht auswendig hier, diesen Text, Psalm 139 oder so, aber wo es ganz klar steht, dass auch der Heilige Geist allmächtig ist und allgegenwärtig, ne, ist vielleicht auch leichter, das zu verstehen, dass der Heilige Geist allgegenwärtig ist. Okay, ne, ist vielleicht leichter zu verstehen, als zu verstehen, dass Jesus allgegenwärtig ist. Weil Jesus jetzt ein Mensch ist, dann ist es ein bisschen schwerer, uns vorzustellen, dass Jesus allgegenwärtig ist. Aber der Heilige Geist, okay, in diesem Punkt ist leichter zu verstehen, dass der Heilige Geist überall im Universum gleichzeitig ist. Allwissend. Wenn er überall ist, dann weiß er auch alles, was passiert. Und dass auch der Heilige Geist Liebe ist. Jesus ist Liebe, der Vater ist Liebe, der Heilige Geist ist Liebe. Er ist Treue, er ist Wahrheit und er ist heilig. Eine ganz besondere Eigenschaft von ihm, Heiliger Geist. Ne? Ja, warum heißt der Vater nicht der Heilige Vater oder der Sohn der Heilige Sohn? Ne? Natürlich heißt, hat mal Jesus gesagt, ne, nur den Vater im Himmel ist euer Vater, der Heilige Vater. Aber der Heilige Geist, er wird ständig von 1. Mose bis Offenbarung ständig als Heiliger Geist bezeichnet. Und das, ne, soll uns nachdenklich machen, wie der Heilige Geist ist. Ihm stört es noch mehr die Sünde, das Böse. Ne? Irgendwie, sage ich mal so. Er ist eine Person. Und da gibt es Leute, die sagen, stopp, das geht nicht. Aber ne, das Problem ist, wenn wir uns eine Person vorstellen, denken wir meistens an einen Mensch. Das heißt, ein Wesen, der Körper, Kopf, Glieder, Rumpf hat. Aber Menschen sind Personen, aber nicht alle Personen sind Menschen. Zum Beispiel Satan ist auch eine Person, aber ist kein Mensch und er hat Satan, ne? Zum Beispiel, Satan ist eine Person, aber ist kein Mensch. Oder die Engel, genau, ja, Engel, ne, sind auch Personen, aber sind keine Menschen, weil sie haben jetzt keinen Körper und so. Und so auch der Heilige Geist ist eine Person, weil er hat bestimmte Eigenschaften, die die Personen haben. Personen denken, fühlen, haben Gemeinschaft und haben Entscheidungskraft. Das sind Beispiele für Personen, wie jetzt, ne, wie genannt, die Engel, Satan, Jesus Christus, alle sind Personen, aber sind keine Menschen. Ja, Jesus ist ein Mensch, ne? Aber der Körper, der er heute hat, ist nicht der gleiche Körper, wie wir haben. Ne? Ich sage, ein Mensch so wie wir, mit Körper, so mit Fleisch und so. Ne? Und das ist das Problem. Wenn wir denken, Gott Vater, dann stellen wir uns natürlich ein älterer Mann vor. Aber trotzdem hat Gott keinen Körper. Ne? Der Vater, Gott der Vater hat keinen. Ja, wir sollen uns Gott nicht vorstellen. Ne? Aber trotzdem, warum haben Menschen eher das Problem, den Heiligen Geist als eine Person zu erkennen, als Gott Vater, als eine Person, obwohl die zwei jetzt keinen Körper haben. Ne? Einfach weil, wegen dieses Wort Geist, wenn die Leute denken Geist, dann stellen sie sich vielleicht sowas wie eine Wolke vor, ne? So ein schwebendes Rauch oder so. oder so, ne? Aber ich sage, nein, der Heilige Geist, der ist eine Person, weil er denkt, er fühlt, er hat Gemeinschaft, er bestimmt. Und da unten in der Fußnote sind auch die Texte, die das zeigen. Ich habe immer nur ganz wenige Texte genommen, ansonsten müsste ich hier die halbe Seite nur mit dieser Fußnote machen, mit den ganzen Texten, die das zeigen, dass der Heilige Geist denkt, fühlt und entscheidet und Sachen tut und so. Ne? Ja, Schwester. Hab nie darüber nachgedacht, ob diese Wolke der Heilige Geist war. So parat habe ich keine Meinung über dieses Thema. Okay. Gut. Schwester Nelly, würdest du bitte hier 1. Korinther 12, 11 lesen?
Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. 1. Korinther 12, 11.
Hier wird zum Beispiel ganz deutlich dieser Punkt. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Das heißt, der Geist Gottes, der Heilige Geist, er entscheidet oder er will, er möchte, dass jemand eine bestimmte Gabe bekommt. Das heißt, er wünscht sich Sachen, er plant, er möchte den Leuten Gaben geben, bestimmte Gaben. Einer Person eine Gabe, eine andere Person eine andere Gabe. Das ist so hier ein Argument in dieser Richtung. Der Heilige Geist, er denkt, er trifft Entscheidungen und er wirkt, ne? Er bewirkt, ne? Dass dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Der Heilige Geist, er macht diese Sachen, aber er macht es nicht wie in eine Energie, ne? Elektrischen Strom ist auch eine Energie und macht vieles, bewegt eine Maschine zum Beispiel, aber trotzdem elektrischer Strom denkt nicht, trifft keine Entscheidung und plant. Ne? Und hier sehen wir, dass der Heilige Geist bewirkt. Er hat eine Kraft. Ne? Ja? Ja, Schwester, aber der Punkt, was in diesem Vers betonen will, dass zu der Tatsache, dass er Wunder bewirkt, dass er Kraft hat, zu dieser Tatsache noch, dass er auch entscheidet, dass er auch wünscht, welches Wunder oder welche Gabe die Leute empfangen sollen. Und das ist der Punkt. Er hat Intelligenz, er denkt, weil da muss er denken. Und das ist der Punkt, der er ihm als eine Person ausmacht. Weil er denkt, er plant, er bestimmt, er entscheidet. Das ist wichtig, dass wir das kapieren, dass der Heilige Geist nicht einfach quasi, wie so Menschen manchmal denken, wie so ein elektrischer Strom sozusagen, Energie, eine Kraft ist, ohne Intelligenz. Nein, der Heilige Geist, der denkt, der ist ein Wesen, der ist eine Persönlichkeit, er hat Gefühle und so weiter. Total wichtig, dass wir das im Kopf behalten, um ihn besser zu verstehen. In der Dreieinigkeit. Ja, er ist eine göttliche Person, wie der Vater und der Sohn. Ja, das haben wir auch schon öfter besprochen. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die göttliche Dreieinigkeit, die schon in 1. Mose Kapitel 1 vorkommt. Und hier in Matthäus 28, 19 haben wir wieder so ein Beweis, wie viele andere Beweise auch im Neuen Testament gibt, dass der Heilige Geist mit dem Sohn und mit dem Vater diese göttliche Dreieinigkeit bilden. Franziska, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Ja, gerne. So geht nun hin und macht die Jünger, ich verstehe mich Jünger an, alle Völker und tauft sie auf den Singular, Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, 19.
Ja, hier sehen wir Singular auf den Namen, nicht auf die Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern auf den Namen. Gott hat, ist nur ein Gott, ein Gott. Ja, und wenn wir taufen, dann taufen wir als Stellvertreter Gottes und Gott ist Vater und Sohn und Heiliger Geist. Und Heiliger Geist ist nicht nur ein Anhängsel Gottes, ne? Er ist nicht nur eine Dekoration Gottes, sondern er ist eine Person der Dreieinigkeit. Das muss man sich unter der Zunge zergehen lassen. So wie Jesus und so wie der Vater. Er ist nicht kleiner als Jesus und der Vater. Er hat natürlich seine, ich sag mal so, ja, seine Funktion oder ist schwer darüber zu sprechen, zu sagen, ja, der Heilige Geist hat eine Funktion. Das heißt, der tut bestimmte Sachen, die Jesus nicht tut und die der Vater nicht tut, werden wir im Laufe dieses Heftes studieren. Aber die so mächtig sind, so kraftvoll sind, wie die Sachen, die Jesus und der Vater tut. Hier ein paar Argumente, die zeigen, dass der Heilige Geist entscheidet und handelt, selbstständig entscheidet und handelt, inspiriert die biblischen Autoren. Die Inspiration der Heiligen Schrift kam ausschließlich von dem Heiligen Geist. Er spricht, er bezeugt Jesus. Das sind wieder so Argumente, die für diese Tatsache stehen, dass Jesus, dass der Heilige Geist eine Person ist, die handelt, die entscheidet. Ne? Ganz wichtig, dass wir das festbehalten über den Heiligen Geist, weil ich würde so sagen, ich habe den Eindruck, dass die meisten Christen den Heiligen Geist unterbewerten. Und das ist ganz schlimm, weil er hat so viel für uns, so viele Segen, so viele Geschenke, weil Gabe bedeutet, ne, auf Griechisch, bedeutet Geschenk. Er hat so viele Geschenke und viele Menschen, die lassen diese Geschenke im Schrank sozusagen. Die nehmen sie nicht in Anspruch, weil sie den Heiligen Geist unterbewerten. Typologie und Symbole des Heiligen Geistes, ja, wenn wir das Wort Vater hören, dann kommt automatisch ein Gedanke in unseren Kopf. Und wenn wir Sohn hören, kommt auch automatisch ein Gedanke in unseren Kopf. Darum sind diese vier Worte, Öl, Wasser, Feuer, Wind, wichtig, weil durch diese Worte können wir auch ein Bild machen, ein Bild nicht zum Anbeten, nicht so eine Art Götze in unseren Kopf zu machen, aber dass wir einfach so uns ein bisschen nähern an das, was der Heilige Geist tut, an seine Funktion, an seine Art, an sein Wesen, etwas näher kommen, ihn besser verstehen. Öl, ne? Öl, der Heilige Geist wird manchmal mit diesem Wort beschrieben. Und früher haben die Menschen das Öl benutzt, um zu heilen, schmerzlindern, salben und weihen. Die haben das Öl für verschiedene Bedarfe benutzt. Und noch heute benutzen wir auch Öl zum Beispiel zum Kochen oder... Ja, Schwester? Mhm. Gut, ich hatte, hallo, okay, Schwester Franziska, jetzt bist du wieder da. Ja, ich hatte gesprochen über Öl, Wasser, Feuer und Wind, dass wir den Heiligen Geist so ein bisschen besser verstehen. Und früher haben die Leute haben Leute Öl benutzt, um zu heilen, Schmerzlindern, Salben und Weihen und noch viele anderen, wie heute zum Kochen und so. Das heißt, Öl hat verschiedene, wir können in verschiedene Art und Weise benutzen und uns zu helfen oder Licht zu erzeugen. Ja, sehr gut, Franziska, Licht zu erzeugen. Ne, diese Lampen von den 10 Jungfrauen, ne, zum Beispiel, ja gut, ne, und hilft uns ein bisschen besser zu verstehen, was tut der Heilige Geist. Er salbt uns, er lindert unser Schmerz, er ist unser Tröster, er heilt uns und er zeigt uns den Weg, er ist das Licht auf unserem Weg und so weiter. Wasser, wozu dient Wasser? Säubern, Durst löschen, uns erfüllen, uns beleben, uns Kraft schenken und so. Feuer, Reinigung und Gericht, Wind, Treibkraft. Das sind Symbole, die benutzt werden für den Heiligen Geist, oder man spricht so in der technischen Sprache Typen. Typen, das ist ein bisschen anders als ein Symbol. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, der kann das tun, aber ich sage so ungefähr wie ein Symbol für den Heiligen Geist. Das hilft uns, den Heiligen Geist besser zu verstehen, wenn wir denken, ja, der Heilige Geist, ja, so bin ich eingeschafft, ja. Ne? Wenn wir an den Heiligen Geist denken, können wir an diese Sachen denken. Öl, Wasser, Feuer, Wind. Der Wind, der hat Kraft zum Beispiel, Kraft. Ne? Und dieses Wort Kraft wird sehr oft mit dem Heiligen Geist assoziiert. Im Neuen Testament sehr oft Heiliger Geist, Kraft. Der Apostel Paulus sagt das oft, er hat gepredigt, nicht in schönen Worte, sondern in der Kraft Gottes und so weiter. Ne, der Heilige Geist, der macht Wunder und Zeichen, das sind auch Ausdrücke von Kraft. Und dieser Aspekt vom Heiligen Geist sollten wir festhalten, Kraft, sollten wir uns nachfragen. Ist der Heilige Geist kräftig in meinem Leben? Was tut der in meinem Leben? Ist die Sachen, die er tut in meinem Leben, wirklich kräftig, wirklich verändernd, wirklich jetzt so wie Wasser, wie ein Wasserfluss, wo es durchgeht, dann säubert es, dann bewegt es. Und ja, bewegt den Heiligen Geist? Lass mich versuchen, dass das ist alles so ein bisschen schwer zu erklären, ne, das über den Heiligen Geist, weil er, Beispiele für diese Kraft, die der Heilige Geist uns gibt, zum Beispiel Freude oder Prophezeiung oder dass man Gebetserhöhung bekommt, dass man Siege gegen Feinde bekommt, gegen Menschen, die gegen das Evangelium sind, und dass man dass Menschen sich bekehren und dass Menschen zu Jesus kommen, ihn lieben, und dass in Gemeinden Menschen jetzt einen lebendigen Glauben haben. Das sind nur Beispiele, aber das könnt ihr selber erweitern. Wenn wir jetzt das Gegenteil denken, wie wäre eine Person ohne den Heiligen Geist? Die wäre religiös, die hätte einen toten Glauben, die hätte ein trauriges Leben und so weiter. Und der Heilige Geist, er schenkt uns diese, was hast du gesagt? Und keinen Frieden und so weiter. Und das sollen wir erweitern. Wenn wir jetzt die Bibel lesen und das Wort Heiliger Geist irgendwo sehen, dann lass uns unser Augenmerk darauf bleiben und das so besser zu erfassen. Weil durch dieses Studium, was ich gemacht habe, indem ich dieses Heft geschrieben habe, habe ich wirklich so stark gesehen, wie der Heilige Geist in der Bibel vertreten ist. Im Alten Testament sehr oft, im Neuen Testament noch viel mehr, wie oft er vorkommt. Und früher war das mir nicht so klar, weil man, ich sage aus meiner Erfahrung, wenn man so die Bibel liest, dann überspringt man bestimmte Sachen, die man vielleicht nicht so richtig versteht. Dann überspringt man vielleicht Wörter, die in diesem Moment für uns nicht so wichtig sind, Handlungen, die nicht so interessant klingen, etc. Überspringt das Auge. Und am Ende verliert man vieles. Darum ist wichtig, dass man jetzt bestimmte Worte jetzt da mal ein bisschen bremst, wenn man an diese Worte kommt und denkt, oh, hier wieder das Wort Heiliger Geist und da wieder das Wort und da und da und da. Und dann denke, wow, ich habe gar nicht gemerkt, dass es so, ne, so oft im Neuen Testament oder in der Bibel vorkommt. Und dann bekommt auch dieser Eindruck, ja, aber darüber müsste man reden, darüber müsste man viel mehr sprechen, darüber musste man die Leute schütteln und sagen, hör zu, der Heilige Geist, der will dein Leben verändern, der, ne, der will von dir etwas mehr machen, ne, als Mittelmäßigkeit, ne? Er will dich rausziehen aus dieser, ne? Er könnte viel mehr machen und so, ne? Man möchte die Leute schütteln und sagen, ne? Hör zu, öffne dich für den Heiligen Geist. Öffne dich für den Heiligen Geist. Ne? Und wir werden sehen, dass man keine Angst haben muss gegen den Heiligen Geist. Weil in meiner Kindheit, meiner Jugend wurde mir Angst vor dem Heiligen Geist eingeprägt. Eine Person aus meiner Familie hat, als ich irgendwann dieses Thema angesprochen habe, in meiner Jugend, irgendwann habe ich die Bibel gelesen, als ich gar nicht bekehrt war, habe ich mal die Bibel gelesen und dann hat mir diesen Vers beeindruckt, Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet die Kraft bekommen und so, und dann habe ich das genannt oder so, und dann hat jemand gesagt, aber pass auf, wenn du dich öffnest für den Heiligen Geist, dann könnte sein, dass durch die Hintertür ein böser Geist in dir reingeht. Ja, und das hat mir Angst gemacht. Und das hat mir Angst gemacht. Viele erzählen das. Ja, das ist so eine Absurdität, die man so in bestimmten Kreisen hört. Und die ist ganz bibelwidrig. Ganz, ganz bibelwidrig. Weil ich später diesen... Ja, genau, ne? Ja, du kennst schon diesen Vers, ne? Lukas, was war das? 11,11, denke ich mal, oder? Oder 12, ich weiß nicht mehr genau. Dieser Vers, wo steht, wenn ihr die Böse seid, ich denke, das ist Lukas 11,12, wenn ihr die Böse seid, könnt keine schlechte Gaben euer Kindern machen, Lukas 11,13, vielmehr euer Vater im Himmel, ne? Das heißt, wenn wir jetzt keinen Skorpion oder Schlange unseren Kindern geben würde, würde Gott uns einen bösen Geist geben, ne? In keinen Fall, nein, in keinen Fall, sondern er wird den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Und da, interessant, dass es da steht, denen, die ihn bitten. Dass wir auch um den Heiligen Geist bitten. Ja, aber haben wir noch den Heiligen Geist nicht? Alle, die bekehrt sind, alle, die zu Jesus gekommen sind, haben den Heiligen Geist. Und trotzdem sagt Jesus denen, die ihn bitten. Das heißt, es gibt quasi einen Zusatz. Oder wir können mehr von dem Heiligen Geist bekommen. Das ist ein Punkt, was wir in diesem Heft diskutieren werden. Mehr von dem Heiligen Geist. Dass wir uns öffnen, dass wir erlauben, dass er mehr macht. Der Heilige Geist im Alten Testament. Im Alten Testament ist wichtig, dass wir verstehen, wie der Heilige Geist im Alten Testament gehandelt hat. Ja, er war dabei, als Gott die Welt geschaffen hat. Er erneuert und er hält auch die Schöpfung. Das steht in Hiob 33,4, Psalm 104,30. Aber so die Glaubenden im Alten Testament, wie Abraham oder andere Priester und Richter und Könige, haben den Heiligen Geist manchmal bekommen. Meistens die Propheten haben den Heiligen Geist bekommen, damit sie Offenbarung bekommen haben, damit sie Prophezeiungen aussprechen konnten, damit sie ein prophetisches Buch schreiben konnten. Aber das war immer an bestimmten Personen. Das ist wichtig. Ja, aber nicht alle Priester, nicht alle Könige. Nur, ja, die Propheten schon, weil Prophet ohne Heiliger Geist würde nicht funktionieren. Aber nicht alle Priester, nicht alle Könige haben den Heiligen Geist bekommen. Ja, ich sage mal so, im Allgemeinen kann man das so sagen, dass der Heilige Geist meistens über Könige, Priester und Propheten kam. Er kam auch manchmal über, ja, das, ja, so steht das nicht, dass die Priester, die den Heiligen Geist hatten, in aller Heiligen eingehen durften, sondern die mussten sich reinigen durch bestimmte Rituale und Zeremonie, Waschungen und Opferung und Blutbesprengen und solche alles Sachen. Ich denke, das steht nicht in 3. Moses, dass die Hohepriester den Heiligen Geist bräuchten oder hätten, so wie ich mich erinnere. Vielleicht lege ich auch falsch, aber der Punkt, was ich hier betonen möchte, ist, dass im Alten Testament der Heilige Geist auf einzelne Personen, sei es Könige, Priester, Propheten oder Richter zum Beispiel, ne? Richter waren ja keine Könige, aber so eine Art Könige in der Zeit, wo es keine Könige gab. Die waren die Leiter des Volkes, ja. Und ja, der Heilige Geist kam auf einfache Menschen, aber in diesem Moment wurden sie zu Propheten. Und darum stimmt es auch, dass der Heilige Geist nur über Könige, Priester und Propheten kam. Okay, irgendwie stimmt das schon, ne? Aber der Punkt ist, bleibt unberührt, dass der Heilige Geist nur über einige Personen gekommen ist, über wenige Personen, nicht über die meisten Personen. Und das ist der Punkt, was ich betonen will, ne? Und dass der Heilige Geist im Alten Testament Leute für besondere Aufgaben inspiriert hatte, zum Beispiel Josef, Bezaliel und Oholiab, den Lobpreis inspirierte, die Komponisten von Psalmen haben es unter den Geist Gottes getan, da steht hier, ne, 2. Samuel 23,2, Apostelgeschichte 1, 16 und 20, und er führte das Volk durch Leiter, sei es jetzt Könige oder andere Leiter, Moses, Josua, Gideon, Othniel, David, Zerubbabel, alles steht in den genannten Texte, und der Heilige Geist, der kommunizierte die Botschaften Gottes, ja, er redete durch die Propheten, Gott redete durch die Propheten, durch den Heiligen Geist, zum Beispiel hier Micha 3,8, ich denke, Nelly, du bist jetzt dran, ne? Okay, danke.
Kraft mit dem Geist des Herrn, mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung zu verkünden und Israel seine Sünde. Micha 3,8.
Hier betont Micha, dass er voll vom Heiligen Geist ist, um sein Werk als Prophet zu tun. Der Punkt, wo ich ankommen möchte, ist, dass im Alten Testament sein Wirken begrenzt auf bestimmte Personen und Zeiten war. Der Heilige Geist kam gelegentlich, aber wohnte nicht dauerhaft in den Mitgliedern des Volkes Israel. Der Heilige Geist konnte sich entfernen, zum Beispiel bei Simson und Saul. Das sind Beispiele, wo der Heilige Geist sich entfernte. Genau. Mhm. Ja. Ja, Schwester, ich würde sagen, lass uns noch diese letzte Seite machen. Ne? Wir sind hier auf der Seite 10. Und dann können wir, wenn wir bei den Aufgaben sind, können wir diese Frage dann angehen, okay? Okay. Weil es fehlt nur noch diese eine Seite. Es gab sehr viele Errettete im Alten Testament. Viele Errettete. Das heißt, viele Menschen, die an Gott geglaubt haben, die wurden errettet. Und einige von denen hatten den Heiligen Geist nicht in sich wohnen. Und hier liegt der große Unterschied zwischen der heutigen Zeit und der früheren. Dieser Unterschied. heute, das heißt in der Zeit des Neuen Testaments, in der Zeit, die im Alten Testament die Endzeit genannt wird. Ne? Wir sind in dieser Zeit, Zeit des Neuen Testaments, Zeit der Gemeinde, haben wir dieses Vorteil, dass alle, die an Jesus glauben, den Heiligen Geist bekommen. Das war eine wichtige Änderung nach der Verherrlichung Jesu. Eine wichtige Änderung. Franziska, würdest du bitte hier Johannes 7, 37b und 39 lesen?
Ja. Jesus rief und sprach: Wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Johannes 37 und 39. 37 und 39.
Der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das klingt jetzt ganz komisch, weil, wie wir vorher gesehen haben, ist der Heilige Geist ewig. Er ist Gott und Gott war immer da. Gott ist allgegenwärtig. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig und er ist ewig. Und wie steht es, dass der Heilige Geist noch nicht da war? Ja, das heißt, hier wird was anderes gemeint. Hier wird was Besonderes gemeint. Diese Ausschüttung vom Heiligen Geist über alles Fleisch, was verheißen war in Joel 3. Das sieht man auf Seite 11, das ist von der nächsten Lektion. Darum geht es. Es war prophezeit, dass eine Zeit kommen würde, wo der Heilige Geist über alle Glaubende ausgeschüttet werden würde. Und diese Zeit war noch nicht gekommen, weil Jesus nicht verherrlicht war. Und das ist der wichtigste Unterschied, einer der sehr, sehr wichtigen Unterschieden zwischen dem Alten und Neuen Testament. Ja, natürlich die anderen Unterschiede, ja, dass wir jetzt Jesus kennen, dass wir die Vergebung der Sünden haben, aber eine andere wichtige ist, dass der Heilige Geist ausgeschüttet wird über alle, die an Jesus glauben. Das ist eine ganz wichtige Änderung, die wir heute in Anspruch nehmen können, die uns zugesagt wird. Interessant, dass hier in Johannes 16, 17 eine sehr interessante Aussage, Jesus hat eine wichtige Aussage gemacht, weil die Jünger, die wollten natürlich nicht, dass Jesus sterben sollte. Die wollten es nicht. Die haben gesagt, Jesus, bitte, geh nicht. Bitte lass nicht, dass man dich ans Kreuz nagelt. Was hat Jesus geantwortet? Schwester Nelly, würdest du?
Ja, Johannes 16, ne?
Aha.
Ja, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn für euch senden. Johannes 16, 7.
Sehr interessant. Das heißt, Jesus hat in der Meinung Jesu war die Gegenwart des Heiligen Geistes besser als seine eigene Gegenwart. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Ja, Jesus hatte den Heiligen Geist. Eine wichtige Frage, Franziska. Ja, das werden wir alles studieren, diese Unterschiede zwischen dem Alten Testament, zwischen der Zeit vor der Verherrlichung Jesu und nach der Verherrlichung Jesu. Dieser Unterschied. Weil früher es den Heiligen Geist auch gab. Der Heilige Geist ist ewig und allgegenwärtig. Das heißt, ihn gab es schon immer. Aber darum habe ich gesagt, hier in Johannes 7, 37 ist was anderes gemeint. Und hier sagt Jesus, ist es gut für euch, dass ich hingehe? Ist es gut für euch, dass ich hingehe? Das heißt, Jesus hat es so gesehen, dass für seine Jünger der Beistand besser ist als seine eigene Gegenwart. Interessant, so, das kommt so zwischen den Zeilen durch, ne, weil er sagt, es ist gut für euch, dass ich hingehe, weil wenn ich nicht hingehe, das heißt, wenn ich nicht sterbe und nicht auferstehe und nicht verherrlicht bin, so kommt der Beistand nicht zu euch. Ne? Und da sehen wir, wie wichtig der Heilige Geist, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Jesus gemacht hat, nach seiner Verherrlichung, wie diese für Jesus war, wie sehr Jesus selbst diesen Moment geschätzt hat, schon Zeiten seines Lebens, wie sehr er sich vorbereitet hat auf diesen Moment, auf Pfingsten, wie sehr er auch die Jünger gelehrt hat, dass dieser Moment wichtig ist. Ja, und die letzten zwei Abschnitte, hier sehen wir die Tatsache, dass die Himmelfahrt unbedingte Voraussetzung für die Ausgießung des Heiligen Geistes war. Ne? Wenn ich aber hingegangen bin, Zukunft will ich ihn zu euch senden. Das heißt, Jesus hat in diesem Text, was Johannes 7 ist, wenn ich jetzt nicht falsch liege, wenn ich hingegangen bin, Zukunft will ich ihn zu euch senden. Und wenn wir hier Apostelgeschichte 2, 33 lesen, da steht es, nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Hier ist die Erfüllung dieser Prophezeiung, was Jesus hier in Johannes 7 gemacht hat. Diese Prophezeiung, nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater. Das sind so Details, ne, die ja manchmal untergehen, dass Jesus diese Ausgießung vom Heiligen Geist vom Vater bekommen hat. Ja, das ist ja manchmal sogar schwer zu verstehen. Und darum hat Jesus auch immer wieder gesprochen, die Verheißung des Vaters, die, ne, er hat hier einen bestimmten Artikel benutzt, die Verheißung. Gott hat so viele Verheißungen gemacht, aber Jesus hat eine unter alle anderen bewertet, die Verheißung des Vaters. Und welche hat er gemeint? Diese hier. Was er von dem Vater empfangen hat, nachdem er zur Rechten Gottes erhöht worden ist. Und das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes in Pfingsten. Und dann hier sehen wir, wie sehr Jesus diesen Moment geschätzt hat. Wie sehr sich Jesus auch gefreut hat auf diesen Moment nach seiner Verherrlichung, weil er wusste, wenn ich verherrlicht bin, dann werde ich diesen Geschenk bekommen vom Vater und dann kann ich meinem Jüngern dieses Geschenk machen, diese Ausgießung vom Heiligen Geist. Was nicht heißt, dass nur ab diesem Moment der Heilige Geist auf der Welt ist. Nein, das ist was Besonderes. Wir müssen hier, wir werden studieren im Laufe dieses Heftes, dass es um verschiedene Sachen geht, die für uns auch verschiedene Bedeutungen haben. Und jeder, der sich bekehrt, jeder neugeborene Christ hat den Heiligen Geist, aber nicht jeder neugeborene Christ hat alles, was der Heilige Geist anzubieten hat. Ne? Ich will hier nicht so sehr in diesem Thema reingehen, ne? Weil das wird dann vielleicht ein bisschen Diskussion vorrufen. Und das werden wir schon dafür werden wir schon viel Zeit haben, auch noch 12 Lektionen. Die Art und Weise, wie der Heilige Geist seit der Schöpfung bis zur Himmelfahrt auf den Menschen wirkte, war von einer anderen Natur als ab Pfingsten. Das ist die Zusammenfassung. In Pfingsten hat sich was grundsätzlich geändert in Bezug vom Heiligen Geist, wie er arbeitet, wie er handelt unter den Glaubenden. Das ist wichtig, weil wir müssen das verstehen, damit wir es auch für uns in Anspruch nehmen. Damit wir auch das Segen von Pfingsten in uns bekommen. Wenn wir es nicht verstehen, dann schätzen wir es vielleicht nicht und dann wünschen wir es uns nicht und dann werden wir es nicht bekommen und dann werden wir uns später vielleicht mal fragen, ja, warum ist mein geistliches Leben so lau etc. und so weiter, weiß nicht. Ne? Das ist eine Frage, die sich viele stellen, die aber die Bibel beantwortete. Aber wir müssen dann auch offen sein für diese ganzen Antworten, die wir in den nächsten Lektionen studieren werden. Der Heilige Geist hat so vieles zu geben, zu tun in unserem Leben, zu verändern, zu verbessern, uns Freude und Kraft zu schenken. Aber wir müssen es dann auch suchen in der Bibel, sehen. Das heißt, unsere Augen einfach offen lassen, wenn wir die Bibel lesen. Wir müssen es gar nicht suchen, weil es so oft davon geredet wird im Neuen Testament. Aber dass wir einfach die Augen offen lassen, wenn wir die Bibel lesen, für alles, was der Heilige Geist so uns schenken möchte und tun kann. Amen.